Ein Frieden, der allen Verstand übersteigt. Vom Geist der Europahymne. Von Heiko Haase. Die Europahymne beschreibt ein besonderes Menschenbild, das tief in der europäischen Geistesgeschichte verankert ist. Die besondere Freude von Schiller und Beethoven. In seiner 9. Sinfonie hat Ludwig van Beethoven im letzten Satz Teile des Gedichts Ode an die Freude von Friedrich Schiller bearbeitet und vertont. Obwohl sich Schiller und Beethoven nie begegnet sind, hat sich Beethoven intensiv mit dem literarischen Werk von Schiller beschäftigt. Betrachten wir das Gedicht, so scheint es einem Weltbild zu entstammen, wie man es in der hermetischen Philosophie, in der Weltsicht der Rosenkreuzer, Freimaurer und der griechischen Mythologie findet. Interessant ist, dass die Bearbeitung und Vertonung dieses Gedichts schließlich zur Europahymne wurde und dadurch neben der kulturellen auch eine politische Dimension bekam. Man kann eine Hymne als eine Idee betrachten, die einer Menschengruppe, einem Staat oder Staatenbund beseelende Impulse gibt. Sie verkündet eine Vision oder ein höheres geistiges Ziel, zu dem sich Menschen bekennen. Oft legen sie die Hand aufs Herz, wenn ihre Hymne gespielt wird. Eine Sinfonie wird zur Europahymne. So wirkt auch die Europahymne, so schwingt ein Teil aus dem 4. Satz aus Beethovens 9. Sinfonie hinter dem Bund europäischer Staaten. Da aber Kunstwerke, wenn sie sich aus der Tiefe des Wesens eines Künstlers entwickeln, immer eine Ganzheit bilden, kann man zwar einen Teil herausnehmen und gesondert verwenden, aber immer wird das Ganze des Kunstwerks in diesen Teil hineinwirken. Obwohl die Europahymne keinen offiziellen Text hat, so verankert sie doch durch ihren unmittelbaren Bezug zur 9. Sinfonie die Inhalte von Schillers Gedicht in vielen Europäern. Die Ideen und das Gedankengut der Hermetiker, Alchemisten, Freimaurer und Rosenkreuzer sind tief in der europäischen Kultur verwurzelt. Beschäftigen wir uns intensiver mit diesem Gedankengut, dann erkennen wir es in vielen, zum Teil großen Kunstwerken aus Literatur, Musik und Kunst wieder, so auch in der 9. Sinfonie von Beethoven. Wenn die Rosenkreuzer vor 400 Jahren in der Fama Fraternitatis von 1614 prophezeiten, dass Europa ein starkes Kind gebären werde, so ist die Vision, die hinter der Europahymne schwingt, bestimmt ein Aspekt davon. Die Hymne hat zwar keine offizielle Textversion, doch gibt es verschiedene Nachdichtungen, die sich mehr oder weniger an dem Schillerschen Text orientieren, dann aber auch an den politischen Gedanken von Gleichheit, Freiheit und Brüderlichkeit und der Sehnsucht nach Frieden. Mythen, die die Menschheit über Jahrtausende begleitet haben, sind über das Gedicht in die 9. Sinfonie eingeflossen. Sie vermitteln ein Bild über den geistigen Ursprung und Aufbau des Kosmos, die Welt, in der wir leben, und geben Auskunft über die Herkunft und die körperliche, seelische und geistige Struktur des Menschen. Ideen werden lebendig. Die hermetische Philosophie geht davon aus, dass jede Idee eines Menschen, wenn sie weiterverfolgt wird, irgendwann lebendig wird. Sie ist ein geistiger Kern, der sich mit seelischen und körperlichen Ausdrucksformen umgibt. Wenn man es mit einer Pflanze vergleichen möchte, so ist die Idee der Kern eines Saatkorns, in dem die Pflanze schon enthalten ist, die sich bei geeigneten Bedingungen entwickeln wird. Das Saatkorn enthält alle Strukturen, die notwendig sind, damit die Idee einen lockeren Rahmen erhält, der Spielraum für ihre Entwicklung lässt. Der Dichter und Forscher Johann Wolfgang von Goethe stieß auf die Idee der Urpflanze, aus der durch die Gesetzmäßigkeiten des Kosmos die ganze Vielheit der Pflanzenwelt entsteht. In dem Gedicht Ode an die Freude beschäftigt sich Schiller mit dem Urbild des Menschen. Er zieht dabei in jeder Strophe so etwas wie ein Kräfteparallelogramm, aus dessen Spannung eine Entwicklung entsteht. Beschreibung einer Seelenentwicklung. In der ersten Strophe, die oft auch als Europahymne gesungen wird, ist das Feuer Bedingung und tragendes Element für die schöpferische Entfaltung. Feuer ist das Wesen des Geistes. Es öffnet die Tore zu paradiesischen Gefilden, dem Elysium, zur Freude und befriedet alles, was die Mode streng geteilt hat. Hier finden wir als die beiden Kräfte, die ein Parallelogramm aufspannen, das von der Mode geteilte und eine spezielle Freude, die als sanfter Flügel die Spannung auflöst und den ursprünglichen Frieden des Elysiums wiederherstellt. Freude schöner Götterfunken, Tochter aus Elysium, wir betreten feuertrunken himmlische dein Heiligtum. Deine Zauber binden wieder, was die Mode streng geteilt. Alle Menschen werden Brüder, wo dein sanfter Flügel weilt. In der zweiten Strophe besteht die Spannung zwischen einer Seele, die sich entfaltet hat, und dem Mangel an Seele, der den Zugang zum Bruderbund verhindert. Das Erringen der Seele führt zu der Feuertrunkenheit der ersten Strophe, die den Zugang zum Heiligtum ermöglicht. Es erscheint wie ein Prozess, ähnlich dem, der zur Auferstehung oder zum Fall führt oder zum Sein oder Nichtsein. Wem der große Wurf gelungen, eines Freundes Freund zu sein, wer ein holdes Weib errungen, mische seinen Jubel ein. Ja, wer auch nur eine Seele sein nennt auf dem Erdenrund und wer's nie gekonnt, der stehle weinend sich aus diesem Bund. Die dritte Strophe geht auf die Polarität von Gut und Böse ein. Sie ruft eine bestimmte Entwicklung hervor, die gut oder böse, hell oder dunkel sein kann. Dabei folgt jedes Wesen seiner Rosenspur. Die Freude befruchtet die Entwicklung immer wieder. Eine Entwicklung, die sich in der Spannung zwischen niederen tierischen Eigenschaften und den höchsten menschlichen Tugenden bewegt. Sie wird immer wieder im oder durch den Tod geprüft. Die Prozesse erscheinen alles andere als friedlich, dennoch folgt alles und jedes Wesen seiner Rosenspur. Freude trinken alle Wesen an den Brüsten der Natur. Alle Guten, alle Bösen folgen ihrer Rosenspur. Küsse gab sie uns und Reben, einen Freund geprüft im Tod. Wollust ward dem Wurm gegeben und der Cherub steht vor Gott. Die vierte Strophe deutet auf den großen Plan hin, der dem göttlichen Sternenzelt zugrunde liegt. Jeder Mensch, der seine Bahn im Licht der ewigen Natur als sein Bruder erkundet, wird schließlich wie ein Held siegen. Das Heldenhafte scheint hier nicht so sehr ein kriegerischer Kampf zu sein, sondern der friedliche Lauf, der zur Erkenntnis des göttlichen Plans führt. Der Sieg ist das Ergebnis einer friedlichen Revolution und der Erkenntnis, dass wir trotz aller Vielgestaltigkeit in der geistigen Freude, die hinter allem wirkt, friedlich vereint sein können. Froh, wie seine Sonnen fliegen, durch des Himmels prächt'gen Plan, laufet, Brüder, eure Bahn, freudig wie ein Held zum Siegen. Bis zu diesem Punkt bleibt die Freude ein Mittel der Entwicklung, die zwischen Hell und Dunkel, Gut und Böse oder auch Krieg und Frieden stattfindet. Wir erleben diese beiden Pole immer wieder als ein Kräfteparallelogramm von großer Spannung. Die Entwicklung insgesamt aber, welcher Art sie auch sein mag, ist eine Rosenspur, die bis zu einem Punkt führt, an dem der Einbruch von etwas Unerwartetem stattfindet. Von diesem Einbruch zeugen die beiden folgenden Strophen. Seid umschlungen Millionen diesen Kuss der ganzen Welt. Brüder, überm Sternenzelt muss ein lieber Vater wohnen. Ihr stürzt nieder, Millionen, ahnest du den Schöpfer Welt? Such ihn überm Sternenzelt. Über Sternen muss er thronen, über Sternen muss er wohnen. Musikalisch ist besonders interessant, dass hier der Männerchor zuerst den Satz singt, seid umschlungen Millionen. Das wirkt wie ein Anruf, der von unten nach oben aufsteigt. Dann kommt der gleiche Text vom Frauenchor gesungen und wirkt wie eine Kraft, die sich spiralförmig von oben her in die Entwicklung einsenkt. Diese mächtige Antwort befriedet alles, was aus der bisherigen Entwicklung noch in der Spannung von Krieg und Frieden gestanden hat. Sie ist sehr besonders, weil sie von einer Sphäre außerhalb des Sternzelts in unsere Welt hineinwirkt, als ein Einbruch des Unerwarteten und den direkten Kontakt zu den aufwärtsstrebenden Wesen sucht. Dieser Einbruch ist der Beginn einer Entwicklung, in der Krieg und Frieden als Polarität androgyn in einem Wesen vereinigt sind. Das Konzept des Androgynen hat in der spirituellen Tradition der Menschheit die unterschiedlichsten Bedeutungen. Ursprünglich beschreibt es in der griechischen Tradition, wie das getrennte Männliche und Weibliche in einem Wesen miteinander verbunden sind. Dorthin kehrt die oft zerstörerische Polarität, die wir heute vielleicht als Geschlechterkampf bezeichnen können, in eine befriedende Einheit zurück. In diese androgyn anmutende Einheit kehren auch Krieg und Frieden zurück, wenn sie sich mit der Kraft über dem Sternzelt verbinden. Die Sehnsucht nach Frieden. Warum steht nun hinter dem Traum von der Brüderlichkeit eine Sehnsucht nach Frieden? Brüder und Schwestern haben einen gemeinsamen Ursprung. Ihr Verbundensein, das sich in einer langen Geschichte weiterentwickelt hat, führt zu einer tief in uns verankerten Gemeinsamkeit und verhindert manches von dem, was sich Menschen normalerweise aus Gedankenlosigkeit oder mangelndem Mitgefühl antun können. Für wahre Brüderlichkeit allerdings ist die Geburt einer Seele Voraussetzung, wie sie in der zweiten Strophe angedeutet wird. Es ist offensichtlich, dass damit die normale menschliche Ebene, die sich in der Materie entwickelt hat, nicht gemeint sein kann. Denn auf ihr polarisiert sich alles zeitlich und räumlich. Hier erleben sich alle Menschen als fremd. Sie verlieren sich in der Vielheit ihrer individuellen Bestrebungen. Schiller und mit ihm Beethoven sprechen in diesem Zusammenhang von einer streng teilenden Mode. Zu Brüdern und Schwestern werden die Menschen, die ihren geistigen Ursprung, die Welt über dem Sternenzelt, wieder in ihr Wesen integrieren. Dort herrscht ein sanfter Flügel, der eine Harmonie hervorruft, die wir als Frieden bezeichnen können. Er hat seinen Ursprung über dem Himmelszelt und entspringt einer Freude, die von dort transformierend auf die Menschheit einwirkt. Die Wohnung über dem Sternenzelt. Bleibt die Frage, was nun der liebe Vater ist, der über dem Himmelszelt wohnt? Vertiefen wir uns dafür vor dem Hintergrund der oben beschriebenen Seelenentwicklung in die Philosophie der Hermetiker und Rosenkreuzer. Dort finden wir verschiedene Elemente des angedeuteten Weltbildes und der geistigen Entwicklung wieder. Für die Hermetiker ist im Kern alles Geist, vom Atom bis zum höchsten Gott. Es gibt lediglich graduelle Unterschiede in der Differenzierung des Geistigen. In der Tiefe sind deshalb die Menschen Brüder und Schwestern. Im ersten Aphorismus der Rosenkreuzer, wie er im Kybalion dargelegt ist, regen folgende Sätze zum Nachdenken an. Die ewigen Eltern waren in dem Schlaf der kosmischen Nacht verhüllt. Es gab kein Licht, denn die Flamme des Geistes war noch nicht wieder entzündet. Es gab keine Zeit, denn die Veränderung hatte noch nicht wieder begonnen. Es gab keine Dinge, denn die Form hatte sich noch nicht wieder gebildet. Es gab keine Handlung, denn es gab keine Dinge zu behandeln. Es gab keine Gegensatzpaare, denn es gab keine Dinge, die Polarität manifestierte. Die ewigen Eltern, ohne Ursache, unteilbar, unveränderlich, ewig, ruhten im unbewussten, traumlosen Schlaf. Außer den ewigen Eltern gab es nichts, weder real noch scheinbar. Dieser Aphorismus beschreibt den Ursprung über dem Himmelszelt, die Wurzel eines ewigen Friedens, den es nur dort gibt, weil jede Polarität dort ohne Spannung in sich selber ruht. Die höchste in sich ruhende Polarität sind die ewigen Eltern, das ewige Vater-Mutter-Wesen. Symbol für diesen Zustand ist der leere Kreis als potenzielles Schöpfungsfeld. Im zweiten Aphorismus wird beschrieben, dass sich ein Keim bildet, in dem sich schließlich eine Flamme entzündet. Zeit beginnt, Raum entsteht, Dinge treten in die Existenz und Handlungen werden zur Geschichte. Grundlage dieser Entwicklung ist die höchste Polarität Vater-Mutter. Damit ist die Grundlage für eine Auseinandersetzung zwischen den Polen gelegt. Aus der Weltenseele entwickelt sich ein Sternenzelt und damit stirbt die Selbstverständlichkeit des ewigen Friedens, der allen Verstand übersteigt. Der Friede als Ausdruck einer Harmonie zwischen den polaren Gegensatzpaaren muss nun immer neu ausgehandelt werden. In diesem Sinne sagt der dritte Aphorismus: Aus dem einen werden zwei, das Neutrum wird zweigeschlechtlich, maskulin und feminin. Die zwei in einem entwickelten sich aus dem Neutrum und die Arbeit der Schöpfung begann. Krieg und Frieden. Ein gleichmäßiges Schwingen des Pendels zwischen den Polen kennzeichnet die Welt über dem Sternenzelt. Für den Menschen ist es ein Frieden, der allen Verstand übersteigt. Unterhalb des Sternenzeltes wird es zu einer Pendelbewegung, die durch das mangelnde Verständnis der Naturgesetze in seiner regelmäßigen Bewegung beeinflusst wird und so zu den Kriegs- und Friedensphasen führt, wie wir sie kennen. Dann ist im Frieden immer der kleinste Teil des Krieges anwesend und im Krieg der kleinste Teil des Friedens. Hinter der Europahymne, hinter dem Bund europäischer Staaten, schwingt die Sehnsucht nach einer Welt, in der alle Menschen aufgrund ihrer geistigen Entwicklung als Brüder und Schwestern mit einer Kraft verbunden sind, die über dem Sternenzelt wohnt. Sie bricht unerwartet ein in diese Welt und führt zu einer Transformation, von der es heißt, seid umschlungen Millionen.